Okay, willkommen zu dieser neuen Folge des WDG-Podcasts. Heute zu Gast ist Herr Schröter. Herr Schröter, wer sind Sie denn? Was unterrichten Sie für Fächer?
Also, ich bin Dr. Martin Schröter. Ich unterrichte Geschichte, Latein, Philosophie und Politik, Gesellschaft, Wirtschaft hier. Und auch im Augenblick alle vier Fächer.
Okay, wir fangen mit Entweder-Oder-Fragen an heute.
Na klar. Unsere kleine
Tradition. Und zwar ist die erste Frage, wenn Sie sich entscheiden müssten, würden Sie Philosophie oder Latein wählen?
Also ich glaube, dass das ja so nicht ganz in die Kategorie passen würde, aber wenn ich jetzt die Sprache zu wählen hätte, würde ich Latein wählen. Und wenn es jetzt um Gesellschaftswissenschaften geht, naja, da mache ich auch sehr gerne Religion oder habe ich als Schüler sehr gerne gemacht oder eben Philosophie. Aber natürlich würde ich jetzt Philosophie wählen, ganz klar.
Und wenn man dann PGW da mit reinbringt, wären Sie dann für PGW oder Philosophie?
Also das sind eigentlich zwei ganz unterschiedliche Fächer. Diejenigen, die in der Klasse 11 bei mir da die Schulbank drücken, wissen das auch, dass es zwei Perspektiven gibt, aber dass ich auf der anderen Seite natürlich auch beide Fächer ergänzen. Na, und die sind ja noch ein bisschen anders gelagert, da man ja in PGW sozusagen mehr auf die politische Praxis hin will und bei Philosophie mehr über Gott und die Welt nachdenkt.
Okay, machen wir mal einen ganz krassen Sprung. Strand oder Berge?
Oh, ich wähle immer eigentlich beides, weil ich sehr häufig am Gardasee bin und da habe ich dann auch beides.
Dann sind Sie eher Kopf- oder Bauchmensch?
Das kommt ganz darauf an. Normalerweise sage ich natürlich erstmal den Kopf einsetzen, bevor man auf das Bauchgefühl hört. Aber es gibt auch Situationen, wo man doch, wenn man zu verkopft daran gehen würde, mit Sicherheit eine suboptimale Lösung hätte.
Ja, würden Sie sich eher als ordentlich oder chaotisch beschreiben?
Auch beides. Also ich bin sehr gerne mal ordentlich, aber auf der anderen Seite brauche ich auch ein gewisses unordentliches Chaos, um vernünftig voranzukommen. Vor allen Dingen dann, wenn man nicht die Zeit hat, in einem bestimmten Raum sofort das alles zu ordnen. Man braucht ja hier bloß mal beim Klassenraum umzugucken. Da sind bestimmt noch Baustellen übrig, aber ich kann ja nicht zugleich einen riesen Keller aufräumen und dann die Sachen noch dazwischen schmeißen. Also muss ich vorübergehend mal eine gewisse Unordnung in Kauf nehmen.
Kommen wir nochmal zurück zu den Landschaften, Stadt oder Landmensch?
Auch da bin ich an der Peripherie. Ich habe also auch beides. Ich bin sehr gerne mal in der Stadt unterwegs zu Vorträgen, Lesungen, Konzerten und natürlich einfach auch, um mich mal auf ein Bier mit irgendwelchen Leuten zu treffen. Oder aber schnappe mein Fahrrad und fahre sehr gern auch in die Landschaft. Das ist natürlich immer die Frage, was gerade am Start ist. Wenn ich zum Beispiel irgendwelche langwierigen Gespräche hatte mit den Lieben, dann ist mir die Natur lieber. Und wenn ich sozusagen langweiliges Normalprogramm habe, dann bin ich auch sehr gerne mal in der Stadt unterwegs.
Jetzt kommen wir mal zurück zu Ihren Fächern. Warum haben Sie denn sich für die Fächer entschieden, die Sie jetzt unterrichten?
Naja, ich bin ja eigentlich so ein richtiger Geschichtsmensch, immer schon gewesen. Schon in der Schule ging das los. Irgendwann hat mich mal meine Lehrerin dort im Leistungskurs, so hieß damals das Profilprogramm, dafür begeistert und zwar auch für alle Bereiche der Geschichte. Aber irgendwann habe ich mich vor allen Dingen für die mittelalterliche Geschichte interessiert. Und da ja die Quellen so gut wie nie übersetzt sind, ist es ganz wichtig, lateinische Sprachkompetenz zu haben. Und aus dem Grunde habe ich Latein sehr gerne gemacht und mache es auch heute noch und schaue mir sowohl die antiken Grundlagen an und die damit verbundene Kultur als eben auch das, was dann im Mittelalter draus geworden ist. Die Menschen haben damals ja viel mehr nach unserem heutigen Sprachgefühl formuliert und gesprochen, tatsächlich gesprochen, also das war die erste Fremdsprache damals, als man sich das so vorstellt, gelegentlich.
Na? Ja, Sie haben ja jetzt eben viel vom Mittelalter gesprochen, aber wenn man sich hier so umschaut, sieht man ja vor allem so römische Bücher, zum Beispiel hier steht ja das Buch Cäsar und so. Wenn Sie sich entscheiden müssten, würden Sie dann eher das Römische Reich oder das Mittelalter wählen?
Naja, also wenn ich jetzt Latein unterrichte, macht das ja wenig Sinn, ständig ins Mittelalter auszufliehen.
Aber wenn Sie sich das aussuchen könnten?
Wenn ich mir das persönlich aussuchen könnte und ich viel Zeit habe, also ein Sabbatjahr machen würde, würde ich mich selbstverständlich wieder mit mittelalterlichen Themen vergraben. Na, wobei man ja wissen muss, dass Mittelalter also nicht mittelalterlich ist, so wie man landsläufig denkt, sondern da sind ganz, ganz viele Anstöße für die Gegenwart schon vorweggenommen worden. Man hat also sehr viel mehr andere Menschen mitbestimmen lassen, als das in der Antike der Fall war. Da konnte man sich bloß dem großen Militärapparat der Kaiser einordnen und musste dann entsprechend gehorchen. Und im Mittelalter war da viel weniger gehorchen und viel mehr gestalten. Das finde ich viel spannender.
Und Sie sind jetzt schon etwas länger hier an dieser Schule. Wenn Sie sich jetzt nochmal umentscheiden könnten, welche Fächer Sie unterrichten, würden Sie da bei den Fächern bleiben oder neue wählen?
Nein, ich würde auf jeden Fall bei den Fächern bleiben.
Das heißt, es wird nie langweilig?
Das ist mir noch nie langweilig geworden. Also jedes Gespräch, was ich mit Schülerinnen und Schülern habe, lässt mich ja auch die Dinge wieder in einem neuen Licht sehen. Also die Vorstellung, dass der Lehrer nur vermittelt und nichts lernte im Gespräch, das ist vollkommen absurd. Es macht mir sehr viel Spaß, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern sich auf die Reise zu machen.
Ist das auch so der Grund, warum Sie Lehrer geworden sind?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und wann haben Sie sich dazu entschlossen, Lehrer zu werden?
Also ich habe im Studium durchaus auch nochmal gedacht, ob ich nicht noch was anderes machen könnte. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich erreiche die Guten ganz schön. Und das wurde dann schon im Referendariat klar. Also ich hatte immer 3-4 Leutchen, die sich an meine Fersen hefteten, ob ich wollte oder nicht. Und das ist ja auch so geblieben. Also ich kann ja selten hier in der Pause mal meiner Wege gehen, ohne dass ich sofort irgendwie angesprochen werde.
Würden Sie auch sagen, das ist so das Beste an Ihrem Job, also die Verbindung mit den Schülern? Oder?
Ja, natürlich. Allerdings natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Also ne, wenn ich selten im Lehrerzimmer bin, dann hat das mehr damit zu tun, dass ich also mit konkret irgendwelchen größeren oder kleinen Problemchen zu tun habe.
Und gibt es irgendwas, was Ihre Lehrerlaufbahn so wirklich geprägt hat, also was Ihnen jetzt so in Erinnerung bleibt?
Ja, natürlich, klar. Ich habe andernorts durchaus schon mal sehr scharfe Schnitte kennengelernt, als ich junger Lehrer war. Ich habe also gemerkt, dass da mal ein Schüler ein Attentat auf Lehrer vorgenommen hat und ich bin mir seitdem also ganz sicher, dass wir immer im Gespräch sein müssen. Seinerzeit hatte man verweigert, mit dem Schüler zu reden. Die Schulleitung hatte geblockt und gebockt und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und deswegen bin ich eigentlich immer im Gespräch. Wenn ich irgendwas höre, dann kümmere ich mich drum und versuche, die Sachen zu klären. Und das ist mir eigentlich meistens auch gelungen. Wenn ich eigentlich sage, heißt es ja, dass man natürlich auch als Schülerpersönlichkeit dann die Spur aufnehmen muss. Und wenn das nicht gelingt, naja gut, dann gibt es eben auch mal eine schlechte Note, ist eben so.
Waren Sie hier an der Schule schon mal Vertrauenslehrer?
Nein.
Und könnten Sie sich das vorstellen?
Naja, wenn ich dann wirklich gewählt würde, könnte ich mir das vorstellen, ja. Warum nicht?
Sie haben ja eben gesagt, dass der Schlüssel für Sie in Kommunikation liegt. Und das hängt natürlich auch eng mit Sprache zusammen. Und wenn man sich so Ihren Raum hier anschaut, stehen hier natürlich auch viele Bücher. Spielen denn Bücher in Ihrem Leben auch eine wichtige Rolle?
Eine sehr große, ganz, ganz vieles ist ja noch nicht im Netz angekommen. Das heißt also, im Netz habe ich zwar sehr schöne Aufarbeitungen von, das ist alles kurz und bündig auf den Punkt gebracht, aber wenn ich so richtig Hintergründe haben will, dann muss ich ja doch noch zu dem Klassiker greifen, der zwischen zwei Buchdeckeln eingesperrt ist. Und deswegen quillt meine Wohnung über von Büchern, ich muss eher schon sehen, wo ich die lasse. Und ich gucke also auch wirklich hinein, denn sehr häufig sind das ja Dinge, die gerade nicht im Schulbuch stehen oder nicht im Internet präsentiert werden, die erst spannend sind. Ich will ein Beispiel bringen. Meine Kollegin in Latein fragte mich neulich, wie ist denn das? Konnte man auch durch ein Verbrechen Sklave im Römischen Reich werden? So, diese Frage konnte ich mit den handelsüblichen Schulbüchern überhaupt nicht klären, aber ich habe da Gott sei Dank die alte Rechtsgeschichte stehen und fand das dann sofort.
Was ist denn für Sie so das wichtigste Buch oder Ihr Lieblingsbuch?
Also das kann ich gar nicht sagen. Ich lese natürlich sehr gern zur Geschichte, aber ich lese auch sehr gern zur Philosophie und von daher kann ich nicht sagen, die oder die Autorin oder der Autor hat mich besonders begeistert. Wenn ich allerdings jetzt in die Geschichtswelten gucke, lese ich nach wie vor ganz gerne den alten Tolkien.
Wenn Sie jetzt so gerne lesen, wäre dann Deutschlehrer auch eine Option gewesen?
Also zu Deutsch hatte ich immer so den Eindruck, dass das alles ein bisschen ungeordnet dazu geht in dem Fach. Ich habe das sehr gerne gemacht, aber ich habe auch manchmal den Eindruck gehabt, dass es sehr subjektiv vermittelt worden ist. Und ich habe dazu also nie so einen richtigen Draht gewonnen. Also natürlich mache ich Deutsch und Stilistik und alles, die Guten wissen das ja in der Regel auch, in jeder Unterrichtsstunde. aber als Fach habe ich mir das nicht vorstellen können.
Und Sie sagen, Sie lesen viel zu Geschichte und Philosophie, aber auch sowas wie Romane einfach, also Geschichten?
Ich lese auch durchaus Romane, historische Romane und andere, wenn ich Zeit habe. Meistens abends eine Viertelstunde.
Und welche dann so?
Naja, ich habe ja schon einen verraten. Ich lese ganz gerne Fantasy-Romane oder auch mal Kriminalromane, wenn sie spannend sind. Oder auch mal typisch in den Ferien, um am Anfang runterzukommen, so eine richtige Agentengeschichte oder sowas. So ein Thriller, ne?
Ja. Würden Sie denn, wie stehen Sie denn zu Filmen?
Ich gehe sehr gerne ins Kino und ich mag es am liebsten, wenn Filme auf eigenen Stoffen aufbauen. Also wenn ich jetzt eine Literaturverfilmung habe, dann bin ich immer sehr enttäuscht, weil ich natürlich eine ganz andere Vorstellung im Kopf habe. Vermutlich kennen Sie das.
Ja.
Ne, man sieht den Film und denkt, ach Mensch, wieso hat denn der Regisseur gerade diese tolle Szene weggecuttet? Aber deswegen mag ich also so unterschiedliche Genres, also durchaus auch mal Problemgeschichten, natürlich nicht nur, wenn ich also irgendwie was gerade am Tag zu lösen hatte, dann macht das nicht Spaß, das abends auch mal zu schauen, aber von daher bin ich da ganz offen und bin hin und wieder mal dann auch in der Koralle oder in Farmsen, je nachdem, wo die Gassenhauer laufen oder die Problemfilmchen.
Ansonsten in Ihrer Freizeit haben Sie da gewisse Sachen, die Sie regelmäßig machen, also Hobbys?
Naja, einige wissen das ja. Wir haben so ein paar Kolleginnen und Kollegen, die finden sich jeden Freitagabend zu später Stunde noch zum Volleyball ein. Und wenn das dann ist, dann mache ich das. Genauso bin ich hin und wieder im Sportforum anzutreffen, um da meine Kraftübungen zu machen. Ansonsten jogge ich ganz gerne oder fahre sehr viel gerne mit dem Fahrrad. Also das ist so ein Punkt. Ich fahre ja deswegen auch immer eigentlich zur Schule, es sei denn, es würde so gießen, dass ich den Eindruck habe, dass ich noch einmal geduscht werde.
Ja, haben Sie denn auch durch Sport so ein bisschen, können Sie dadurch abschalten? Oder
total. Also Sport und Spazieren gehen, wenn man das hinterher ordentlich nochmal reflektiert, merkt man, die Dinge, die nicht wichtig sind, sind aus dem Kopf raus, die wichtigen sind da geblieben und das ist alles so schön geordnet. Das schätze ich daran besonders.
Fällt es Ihnen schwer, so nach der Schule abzuschalten?
Nein.
Also Sie können Probleme aus der Schule einfach dort lassen?
Naja, in der Regel trage ich ja Sorge, dass diese Probleme schon alsbald nach dem Klingelzeichen gesettelt sind. Wenn sie das dann nicht sind, dann kann es schon mal sein, dass ich darüber länger nachdenke. Aber ansonsten beginnt dann für mich eine andere Zeit. Was ja nicht heißt, dass ich den Unterricht dann nicht ordentlich vorbereite, ganz im Gegenteil. Aber so das, was dann so anstrengend sein kann, spielt dann keine Rolle.
Haben Sie ein Lieblingsthema, was Sie sehr gerne unterrichten, also jetzt aus allen Fächern?
Das ist auch schwierig, da das zu sagen. Es gibt so viele Themen, die mir sofort einfallen würden. Also das kann ich so wirklich nicht formulieren.
Und damals in der Schule war es auch so, da haben Sie ja schon gesagt, dass Ihnen so Geschichte und so sehr gut gefallen hat. Aber gab es auch noch andere Fächer, die für Sie so viel Bedeutung hatten?
Ich muss mal drüber nachdenken. Ich habe damals auch sehr gerne Mathematik gemacht. Ist eigentlich erstaunlich, dass ich das nicht gemacht habe im Studium. Genauso habe ich sehr gerne Biologie gemacht. Also ich habe meine Eltern dann später genötigt, einen Gartenteich anzulegen. Das fanden die zunächst gar nicht so toll, weil da so allerlei wuchs, was nicht so ganz den Normen entsprach. Aber alsbald kam dann die Regenwassergebühr und dann war das plötzlich doch eine gute Idee, weil meinen Eltern das dann alles erlassen worden ist. Und außerdem ist inzwischen mein Vater derjenige, trotz seines hohen Alters, der sich dann darum kümmert und das gut findet. Also da haben sich dann auch so mentale Unterschiede eingestellt. Also das ist schon ganz lustig.
Denken Sie denn auch, dass es Fächer gibt, die man noch mehr in den Schulalltag integrieren sollte oder vielleicht Fächer, die man ganz neu erfinden sollte?
Naja, wir haben ganz wichtige Problemlagen, die zwischen den Fächern liegen. Deswegen braucht man nicht das Rad neu zu erfinden in meinen Augen, aber man muss viel besser die Bezüge zwischen den Fächern herstellen. Ich beispielsweise habe in meiner ersten Klasse vor vielen Jahren in Mathematik mal alle genötigt, in einen Karstadt-Neubau zu gehen um die Ecke, der keine scharfen Kanten und Ecken hatte, sondern wo alles abgerundet war. Dann haben die Lieben sofort eingesehen, ups, ich brauche ja höhere Mathematik, differenzieren und integrieren, um diesen Rauminhalt überhaupt rauszubekommen. Der Chef hat uns nach Dienst dann eingeladen, nachdem alle Kunden hinaus waren, mal nachzumessen mit dem Zollstock, ob diese Berechnungen so in etwa hinkommen. Und die haben das recht gut gelöst und hinterher fanden die also auch diese schwierigeren Formeln total klasse, weil sie verstanden haben, zwischen dem, was man da im Unterricht macht und der Praxis nachher besteht eine direkte Beziehung, ein fester Zusammenhang. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Und so ist es eben bei anderen Gebieten auch. Ich kann Mathematik und Architektur verbinden, wie in diesem Beispiel. Oder ich kann Mathematik und Chemie verbinden. Oder ich kann Geschichte auf Musik beziehen. Deswegen war ich ja auch einer von denen, die hier seinerzeit dieses Profil eingeführt haben. Und. Also da gibt es so viele tolle Fragestellungen, die mehrere Fächer berühren und die dann ganz unterschiedliche Menschen mit ganz verschiedenen Prägungen zusammenbringen. Und das finde ich immer sehr spannend.
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie mit Musik macht Geschichte eingeführt haben. Haben Sie denn auch so eine besondere Verbindung zu Musik? Oder wie ist das gekommen?
Ich habe jahrelang Geige gespielt. Im Augenblick würde ich das keinem mehr zumuten wollen, weil man dann doch aus der Übung kommt und ich eine Sache auch nie so richtig hingekriegt habe, nämlich den Strich. Da war immer, wenn ich spielte, mich aufgeregt habe, vor allen Dingen so ein leichter Tremor drin. Und aus dem Grunde habe ich das dann irgendwann mal gelassen, aber es kamen auch so viele andere spannende Dinge auf mich zu, dass ich die Zeit einfach nicht mehr gefunden habe. Ich finde das heute sehr schade, weil die Musik einem eine ganz andere Dimension von Leben und Dasein eröffnet.
Und jetzt leiten Sie ja mit Frau Bischusen unser Babel-Profil.
So ist es.
Wie ist da? Ist es Ihnen wichtig, dass die Fächer alle einen gemeinsamen Punkt treffen, also mit der Interkulturalität oder...
Auf jeden Fall. Diesmal habe ich etwas vermisst. Das lag weniger an mir selbst, an mir auch, weil ich Corona-krank war in den großen Ferien. Aber wir haben leider diesmal keinen Zeitpunkt gefunden. Sonst gab es immer den berühmten Zeitpunkt im Ferienhaus Menat, wo wir uns dann eingefunden haben, um einen Tag lang dieses Profil vorzubereiten, damit dieser innere Punkt auch wirklich getroffen wird. Das müssen wir auch nochmal machen. Und insofern waren wir beide ja auch für dieses Profil sozusagen die Entwickler. Ich weiß noch, wie wir dort am ersten Jahrgang gesessen haben und überlegt haben, Mensch, wie kriegen wir das zusammen und können wir die Schulleitung davon überzeugen, dass dieses Profil gut ist und bla bla. Das ist ja nun alles eine lange Erfolgsgeschichte geworden. Aber auch hier eben immer wieder dieser Zusammenhang, dass man eben die Verschiedenheit von Menschen auf der einen Seite achtet und respektiert und auf der anderen Seite dann andere nicht ausgrenzt. Das ist für mich der Kern dieser Interkulturalität. Und dazu trägt natürlich die Betrachtung unterschiedlicher Sprachen, die Perspektiven, die damit eröffnet werden, erheblich bei.
Denken Sie denn auch, Interkulturalität ist sowas, was man in der Schule generell mehr fokussieren sollte?
Auf jeden Fall. Wir haben eine Einwanderungsgesellschaft in Deutschland mit ganz verschiedenen Menschen. Und sehr häufig sehen ja einfachere Menschen, die darüber noch nie so nachgedacht haben, also das Einfacher bezieht sich auf diesen Punkt, nicht etwa auf anderes, dass eigentlich ja doch zunächst und vorerst eine wichtige Bereicherung ist. Ne, da gibt es sehr viel Abwehr und diese Abwehr kann man nur überwinden, indem man sagt, okay, wir gucken uns doch mal genau an, wie viel an neuen Ideen, wie viel an Input in unsere Verhältnisse hineinkommt und was wir davon zu lernen haben und wie wir insgesamt unseren Umgang miteinander verbessern und professionalisieren. Und das finde ich daran so spannend. Und deswegen auch das Babel-Profil. Da guckt man natürlich dann immer wieder auch in die schwierigeren Dinge, in die Modelle, die man lernen muss und so weiter und so fort, damit man nicht die Bodenhaftung verliert. Aber wichtig ist es ja auch hier, Umgang zu pflegen und vernünftige Formen zu finden, politische Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich daran so wichtig und wertvoll.
Und wie denken Sie, könnte man das Thema mehr in den Schulalltag integrieren, vielleicht auch schon in früheren Klassen? Also bei uns war es jetzt so, das hat erst so ab der 11. Klasse eigentlich richtig angefangen, dass man aktiv den Fokus darauf gelenkt hat.
Okay, naja gut, wenn ich PGW mache, meine Lieben wissen das, die drängeln ja hier schon fast zur Tür herein. Dass eigentlich diese Aufgabe vom ersten Augenblick besteht. Und das ist immer die Frage, was in der Mittelstufe läuft. Da stehen dann meistens noch andere Probleme und Problemchen im Vordergrund, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und nur dann, wenn man sagt, okay, auch ich sehe mich mal ein bisschen anders und ich laufe mal in die Bürgerschaft, ich schaue mir mal eine Gerichtsverhandlung an und all diese Dinge, das trägt ja so allmählich dazu bei, dass sich dieses Bild rundet. Und so sollte das eigentlich sein, in meinen Augen.
Haben Sie noch eine Sache, die Sie Ihren Schülern gerne mitgeben würden oder so? Oder was Sie gerne noch im Podcast erwähnen wollen?
Naja, den Spaß an der Sache. Dass man miteinander ins Gespräch kommt und dann, wenn man allein vereinzelt ist, im stillen Kämmerlein sozusagen, auch alles dazu beiträgt, sich die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, die über das Gespräch hinausgehen, anzueignen. Also, dass man auf gut Deutsch mal Fleiß entwickelt, wenn es darum geht, Latein oder andere Fremdsprachenvokabeln zu lernen. Na, das kann man am besten ja alleine. Oder dass man mal sagt, ich gönne mir mal ein schönes Buch zum Thema und die Zeit dann sich dafür auch nimmt. Und dann hinterher das also nicht als irgendein totes Wissen behandelt, sondern als Anlass, miteinander eben zur Sache ins Gespräch zu kommen.
Und haben Sie das schon immer so gesehen? Also, oder hat sich diese Wichtigkeit von Interkulturalität erst für Sie entwickelt?
Ja und nein. Ja, ich habe es immer schon so gesehen, weil ich mich natürlich mit der antiken und mittelalterlichen Welt ja schon sehr gerne befasst habe. Und da ist diese Kompetenz einfach nötig. Wenn ich da mit irgendwelchen Vorbehalten rangehe, die waren alle so mittelalterlich, dann werde ich mich mit Sicherheit nicht auf diese Kultur einlassen können. Ne? Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch gemerkt, wie wichtig das jetzt hier ist und dass wir nicht irgendwo auf der Insel der Seligen oder irgendwelchen komischen Vorstellungen leben, sondern dass wir wirklich die Chance haben, in dieser Hinsicht ganz tief ins Gespräch zu kommen. Und deswegen glaube ich auch so, wenn ich die letzten 10 Jahre an der Schule mir betrachte, dass das unsere wichtigste Aufgabe ist.
Okay, das ist ja ein ganz schöner Abschluss. Deshalb haben wir nur noch unsere typische letzte Frage für Sie. Gerne. Und zwar dürfen Sie jetzt eine Lehrerin oder einen Lehrer für das nächste Interview nominieren?
Ich nominiere Ragnar Henschel.
Super, vielen Dank für das Interview.
Danke.